Herr Mletzko, warum wenden Teile der radikalen Linken überhaupt Gewalt an? Wie wird Gewalt legitimiert angesichts der Tatsache, dass die radikale Linke doch eigentlich das Ziel einer Gesellschaft verfolgt, die frei ist von Herrschaft und, wie es immer wieder im linksradikalen Diskurs heißt, Gewaltverhältnissen?
Bevor ich konkret zu dieser Frage komme, will ich der Klarheit halber nochmal den Untersuchungsgegenstand ein bisschen versuchen, ganz kurz zu umreißen. Träger linker Gewalt ist erfahrungsgemäß, also aus der Forschung, Polizeipraxis oder aus Selbstzeugnissen, die heterogene, sich ständig wandelnde Szene autonomer Gruppen, die sich seit Mitte der vergangenen Dekade mit traditionellen und postautonomen Strömungen weiter ausdifferenziert. Diese Szene bestreitet einen beträchtlichen, allerdings nicht genau quantifizierbaren Anteil des Gewaltaufkommens der polizeilich als links erfassten Gewaltdelikte. Insofern ist es durchaus sinnvoll, sich vorrangig mit dieser Szene zu beschäftigen. Bleibt aber auch immer eine Restmenge von Delikten, die auf das Konto von schwierig abzugrenzenden Randszenen geht, also etwa traditionelle Anarchisten, Punker-Szene, Hip-Hopper oder auch Migrantengruppen oder schlichtweg Erlebnisorientierte. Nun zur konkreten Frage. Warum-Fragen beziehen sich ja immer auf ein hochkomplexes Geflecht notwendiger und möglicher Bedingungen des Gewalthandelns. Ich möchte mich hier beschränken auf den zweiten Teil der Frage, nämlich wie wird Gewalt legitimiert, also Rechtfertigungsmuster. Hierzu möchte ich mal einen weitgehend in Vergessenheit geratenen kriminologischen und rechtswissenschaftlichen Hochkaräter Herbert Jäger zitieren. Jäger hat schon in den 60er Jahren während der Zeit der Auschwitz-Prozesse die Arbeit Verbrechen unter totalitärer Herrschaft, Studien zur nationalsozialistischen Gewaltkriminalität 1967 vorgelegt und war später an den aus meiner Sicht immer noch wegweisenden, damals vom Bund in Auftrag gegebenen Analysen zum Terrorismus beteiligt, 1981. Und zwar mit der Arbeit Die individuelle Dimension terroristischen Handelns, Annäherungen an Einzelfälle. Von ihm stammen auch Gedanken zur Kriminologie kollektiver Verbrechen von 1980. Sehr, sehr lesenswert nach wie vor. Dort sagt er Folgendes zur Funktion von
Gewaltrechtfertigungsmanövern.
Kollektive Gewalt ist vor allem durch Rechtfertigungen, Neutralisation und Umwertungen bis hin zu Zuständen moralischer Anästhesie gekennzeichnet, durch die tradierte Wertungen eliminiert oder umgepolt werden. Dabei lehnt er sich theoretisch an den kriminologischen Neutralisierungsansatz von Sykes-Mazar Ende 60er Jahre an, demzufolge sich das Individuum, das also kriminell tätige Individuum, gegen Selbstvorwürfe und Vorwürfe anderer zu immunisieren sucht. Dies diene nicht nur der nachträglichen Selbstentlastung, sondern könne auch dem Verhalten vorausgehen, ihm psychologisch den Weg ebnen und es auf diese Weise ermöglichen. Wenn wir uns nun das denkstrukturelle Repertoire linksmilitanter Akteure anschauen, lassen sich diesbezüglich durchaus einige stabile Muster erkennen. Ein ständiges Verneinen des Unrechts und bagatellisierende Vergleiche will heißen, die Dimension der Opfer oder Schäden der eigenen Gewalt erscheinen im Vergleich zu realen oder behaupteten gravierenden Ereignissen, Kriege, Hunger, Umweltkatastrophen, Armut, Bedrohlichkeit rechter Gewalt, immer lächerlich gering, das ist damit gemeint. Moralische Rechtfertigung und Überhöhung, Selbstüberhöhung. Es werden immer die eigenen höherwertigen langfristigen Ziele betont. Umwelt, Frieden, Kampf gegen Nazis. Entpersönlichung, Dehumanisierung des Gegners oder Opfers. Es wird regelmäßig ein edler Endzweck und ein Notwehrrecht gegen ein groß- und massenverbrecherisches politisches und wirtschaftliches System in Anspruch genommen. Das System wird als Mordmaschine bezeichnet. Capitalism kills, gängiger Spruch. Aus der Perspektive des Akteurs handelt es sich immer um gerechte Gewalt. Man sieht sich als selbstbewussten und verantwortlichen Täter, so der Aktivist Geronimo Ende der 90er Jahre schon. Man sieht sich auf einer Ebene humanistischen Konsenses handelnd oder dem Wohlergehen aller Menschen verpflichtet. Um an diesem Punkt nicht missverstanden zu werden, mir geht es nicht darum, die Dringlichkeit vieler Mobilisierungsthemen in Zweifel zu ziehen, siehe rechte Mobilisierungserfolge, Klimadiskurs oder Ähnliches. Mir geht es um die denkstrukturell typischen Überzeichnungen und Zuspitzungen, die zur Rechtfertigung personenbezogener Gewalt bis hin zum politisch motivierten Tötungsdelikt konstruiert werden. Ein Aktivist rechtfertigte einmal seine Befürwortung der unter bestimmten revolutionären Bedingungen denkbaren gezielten Tötung Einzelner im Interesse aller mit folgender Charakterisierung des aus seiner Sicht massenverbrecherischen Systems. Der Alltag des Systems, so wie es ist, kostet tagtäglich zigtausenden Menschen das Leben, die für den Profit und für die Machterhaltung der Herrschenden auf der Strecke bleiben. Durch Hunger, Krieg, sexistische Gewalt, mörderische Arbeitsbedingungen. So ein Papier Mitte der 90er Jahre. Oder ein aktuelles Beispiel aus einem Papier: Wir suchen die direkte Konfrontation am Tag I alle nach Leipzig, Bullenangriffen vom 10.01.2020. Das wurde erstellt zur Rechtfertigung eines exzessiven Gewalteinsatzes gegen drei isolierte Polizeibeamte, denen die Schutzhelme vom Kopf gerissen wurden, das auch als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft wurde, in der Silvesternacht 2019-20. Wer wirft uns vor, wir handeln nur aus purer Lust und Zerstörung, während die Erde, die Natur, die Zukunft aller Lebenswesen von eben jenen zerstört wird? Während tausende Existenzen durch Drogen kaputt gehen, tausende Seelen in den Selbstmord getrieben werden. Wer wirft uns vor, aus Liebe zur Gewalt zu agieren? Wohl diejenigen, die Atomwaffen besitzen, Kriege entfachen, Waffen produzieren, Armeen aufrüsten, Neste bauen. Die, die die Aufstände blutig niederschlagen, Menschen verfärben. Es sind die ganzen Industriemagnaten, Diktatoren, Kanzlerpräsidenten. Es sind ihre Handlanger, die Seehofers, Kramp-Karrenbauers, die Rainer Wenz und nicht zuletzt ihre Fußsoldaten. Zu dieser Art Feindbildpflege gehört, dass einem von Rechtsextremisten, Konservativen bis hin zu den grünen und nicht militanten Linken reichenden und damit fast beliebig breiten Spektrum von politisch-weltanschaulichen Gegnern die Urheberschaft oder Beteiligung an diesen Großverbrechen unterstellt wird. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen werden dann immer als strukturelle Gewaltverhältnisse ohne jeglichen Raum für gewaltfreie, gesellschaftsverändernde politische Arbeit gedeutet. Der politisch-weltanschauliche Gegner wird darüber hinaus nicht nur moralisch abgewertet. Bestimmte Feindgruppen, insbesondere die rechte Szene und Institutionen der inneren Sicherheit, unterliegen auch immer einem konsequent gepflegten Dehumanisierungsmechanismus. Damit einher geht oft ein systematisch verniedlichender, zynischer Sprachgebrauch. So können ruhig schon mal Pigs mit Knieschüssen angekratzt werden, so Kommentare zu einer bestimmten Anschlagsgattung der 80er Jahre. Oder Faschos, die Ärsche angegrillt werden. Das war bei einem Brandanschlag direkt gegen das Haus eines Neonazis. Oder, wie im eben genannten Leipziger Fall, ein eifriges Schwein, das einen von uns jagte, mit lebensbedrohlicher Gewaltanwirkung gegen den Kopf angegangen werden. Vom versuchten Mord zu sprechen, so in dem Papier, sei blanker Hohn. So die Selbstsicht aus der Szene. Noch eine Anmerkung zum Warum der Gewaltanwendung aus Szenesicht. Beim Gewaltanwenden autonomer Gruppen schwingen immer instrumentelle Komponenten, Gewalt als Mittel zum politischen Zweck, und expressive Komponenten, Gewalt als Mittel zur Selbstverwirklichung und Abreaktion von Wut und Hass mit. Der instrumentelle Charakter wird durch ein insgesamt eher planvolles, inhaltlich und technisch akribisch vorbereitetes und abgestimmtes Handeln deutlich. Beim Gewalthandeln werden dann konkrete Ziele auf politischer, symbolischer oder materieller Ebene, maximaler Sachschaden zum Beispiel, verfolgt. Dementsprechend haben sich auch ausgedehnte Militanzdebatten, die immer wieder um die inhaltliche Vermittelbarkeit und taktische Dosierung des Gewalteinsatzes kreisen, geradezu zu einem charakteristischen Merkmal autonomer Gruppen entwickelt. Gelegentlich wurde explizit darüber reflektiert. So hatte zum Beispiel Ende der 90er Jahre ein Aktivist ein exaktes Nachdenken darüber, welche Aktionsformen überhaupt imstande sind, welcher Art Funktionen bzw. Zwecksetzungen zu erfüllen sind, eingefordert. Die militante Aktion wirke demnach als Verstärker von Aufklärungskampagnen, ein Thema überhaupt in die Schlagzeilen bringen, die Sache ins Rollen bringen, um dadurch ein gewisses Folgeinteresse zu garantieren. Oder sie wirkt als Generator von Binnen- und Außenmobilisierung. Binnenmobilisierung im Sinne von Aktivierung eines autonomen inneren Kerns und Nahumfelds. Außenmobilisierung im Sinne von Anschieben einer medialen, politischen und wissenschaftlichen Sorgelogik mit Ereiferungsspiralen. Oder als konkreter Widerstandsakt gegen bestimmte gesellschaftliche Missstände, etwa rassistische Gewaltverhältnisse, rechte Mobilisierung. Diese gilt es dann schnell und direkt zu bekämpfen oder zu beseitigen. Das war ein Papier 1998 von einem sich Fridolin nennenden Aktivisten. Sehr differenziert. Für die Umsetzung solcher Überlegungen sind leitthemenbezogene Gewalttatenserien, die immer wieder auftauchen, während der Hochphase einer Kampagne typisch. Diese werden dann explizit oder implizit mit dem angestrebten Ziel in Angriff genommen, über maximalen Sachschaden letztendlich auch politische Rahmenentscheidungen, wie zum Beispiel Migrationspolitik, Klimapolitik, Städtebaupolitik, Einfluss nehmen zu wollen. Auch das unter autonomen Gruppen gängige provokative und konfrontative Gebaren gegenüber Polizeikräften dient nicht selten dem konkreten Ziel, im Sinne der alten Devise des Faschismus herauskitzeln, Überreaktionen beim Gegenüber zu provozieren und damit Mobilisierungseffekte zu erreichen. Ein Wort noch zu den expressiven Komponenten. Auch diese werden von Szeneaktivisten ausdrücklich benannt. Sie gelten als intensive Gefühlserlebnisse der Gruppensolidarität, gewissermaßen in einer Gefahren- und Kampfgemeinschaft. Sie gelten Erfahrungen bisher nicht genannter Fertigkeiten und Fähigkeiten im Grenzbereich des Gewalthandelns oder erregender Gefühle historischer Bedeutsamkeit. Diese hat der Aktivist Geronimo schon Anfang 90er Jahre beschrieben und versucht, so die entsprechenden Gefühlslagen in Worte zu fassen. Er hat davon gesprochen, dass immer auch die Selbstbefreiung von verinnerlichten Herrschafts- und Gewaltverhältnissen emotional eine Rolle spielen. Dies sei eine wichtige psychische Dimension und Ausdruck eines schwer fassbaren Lebensgefühls. Die Seiten von Individualität und Subjektivität solle man der Gewalt- und Militanzdebatte nicht ausblenden. In einem Positionspapier einer konspirativen Kleingruppe mit dem Titel Streifzüge zwischen Feuer und Flamme, militanter Kern in der autonomen Wolke, auch 90er Jahre, hieß es dazu, man sehe in der Aktion spielerische Momente und auch eine Abwechslung in einer sonst recht ereignisarmen Welt. Die direkte Aktionsphase erzeuge einen sonst kaum gekannten Fiebrigkeitszustand und wir haben spannungsgeladenen Spaß dabei, wenn Brandsätze abgelegt werden. Dies sei aber kein Selbstzweck. Das mein Versuch einer Antwort zur ersten Frage.
Das Gespräch stellte keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen alleine die Autorinnen die Verantwortung.